herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Hannover
und Joachim Labens aus Siegen.
Für die heutige Folge haben wir uns vorgenommen, mal über die Bauchspeicheldrüse zu sprechen, und zwar über die akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die akute Pankreatitis. Jetzt ist die akute Pankreatitis kein mega häufiges Krankheitsbild, aber so richtig selten ist sie auch nicht. Achmed, was sind die Symptome der akuten Pankreatitis, wo der Patient zum Arzt gehen sollte?
Ja, das Leitsymptom der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung ist der Bauchschmerz. Und der Bauchschmerz im Sinne eines Oberbauchschmerz, der häufig gürtelförmig sich darstellt. Natürlich gibt es ja viele, viele Ursachen von Bauchschmerzen, aber wenn so ein Bauchschmerz gürtelförmig ist und der geht nicht weg über Stunden und vielleicht auch noch stärker wird im Verlauf, dann muss ich letztlich den Arzt aufsuchen für eine weitere Abklärung, und ja, er wird den Bauch untersuchen, und dann gibt es bestimmte Kriterien, die ihn dann veranlassen, natürlich erst einmal auch ein Labor zu machen. Und wenn er in diesem Labor dann eine Erhöhung der Lipase findet, in Kombination mit den gürtelförmigen Oberbauchschmerzen, dann steht im Grunde genommen die Diagnose akute Pankreatitis, also akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und das ist häufig eine Konstellation, da kommt es zu einer Klinikeinweisung. Dieses Krankheitsbild ambulant zu behandeln, kann man nur vorwarnen, weil wenn sich so eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung einstellt, dann weiß man nie, wo die Reise hingeht, weil die kann leicht sich entwickeln und dann auch wieder ausheilen. Aber es gibt eben auch schwerere Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die dann bis lebensbedrohlich werden können. Und da man das am Anfang nicht abschätzen kann bei den Patienten, ist man, glaube ich, gut beraten, diese Patienten in die Klinik einzuweisen, wo man dann entsprechende Therapien durchführt, die gar nicht so spezifisch sind, sondern das sind allgemeine Therapien, sprechen wir gleich drüber. Aber der Patient ist in der Klinik dann auch besser aufgehoben.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil es ist ja schon ein entscheidender Schritt. Du gehst mit Bauchschmerzen zum Hausarzt. Der Hausarzt schaut sich den Bauch an, sagt, ich brauche ein rasches Labor. Dann hat er idealerweise am Ende des Tages oder am nächsten Tag in der Früh Laborwerte. Was sind denn die Kriterien, dass du wirklich sagst, jetzt nur aufgrund von Symptomen oder welche Laborkonstellationen sollten dazu führen, dass man eine rasche Klinikeinweisung macht?
Also wenn der Arzt, also in der Regel ja der Hausarzt, den Bauch untersucht und man kann den Bauch kaum anfassen, dann ist das schon auch unabhängig vom Labor eine Konstellation, wo man sagt, da haben wir eine unklare Situation, Patient muss in die Klinik. Das ist gar nicht so selten, und dann wird in der Klinik das Labor gemacht und dann wird sich die Lipase erhöht darstellen, also im Sinne der Bauchspeicheldrüsenentzündung, und dann steht die Diagnose. Lipaseerhöhung dreifach der Norm, also jetzt nicht nur minimale Erhöhung, sondern wirklich dreifach der Norm, und dann steht die Diagnose. Das ist so die Konstellation, wenn der Bauch vielleicht noch weich ist und der Hausarzt nimmt die Laborwerte ab und kriegt die am nächsten Tag und dann findet dort eine deutliche Erhöhung, Tausenderwert, dann wird dann halt ein bisschen verzögert, aber dann trotzdem auch die Klinikeinweisung erfolgen. Aber das ist häufig die Konstellation, die wir vorfinden und die dann auch zu einer Klinikeinweisung führt. Oder machst du das ambulant, Jochen?
Nee, auf keinen Fall. Also Pankreatitis gehört aus meiner Sicht in die Klinik, weil, wie du schon gesagt hast, zu Beginn weißt du nicht, wohin die Reise geht. In den überwiegenden Fällen wird es leicht sein, aber es gibt eben auch Fälle, wo sich das innerhalb von 24, 48 Stunden in eine schwere Pankreatitis entwickelt. Und das ist ein sehr gefährliches, lebensbedrohliches Krankheitsbild. Und es ist auch ganz wichtig, dass man das nicht abhängig macht von der Höhe der Werte, denn die korrelieren nicht mit dem Schweregrad der Pankreatitis. Man kann sehr hohe Werte haben und eine leichte Pankreatitis, man kann aber auch leicht erhöhte Werte haben oder moderat erhöhte Werte haben und eine schwere Pankreatitis. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Vor der Pankreatitis habe ich als Krankenhausarzt durchaus immer Manschetten, da bin ich etwas angespannt, weil man eben nicht weiß, wohin die Reise geht. Und jeder von uns hat auch Patienten mit akuter Pankreatitis verloren, weil sie eben eine schwere Pankreatitis hatten, wo man auch mit bester Therapie dann nichts mehr ausrichten konnte. Also ich finde, das ist ein wichtiges Krankheitsbild, nicht extrem häufig. Wir haben ja mal so eine Umfrage gemacht in deutschen Kliniken. Ahmed, wirst du dich noch dran erinnern? Und die Mehrzahl der Kliniken behandelt nicht mehr als 20 Fälle pro Jahr. Der Kliniken, die normalerweise für solche Erkrankungen spezialisiert sind. Also da geht es auch darum, dass man, wenn eben möglich, in eine Klinik geht, wo so etwas schon häufiger vorkommt. Das ist so ähnlich wie mit Herzinfarkt und Schlaganfall, wo man spezialisierte Zentren hat. Und da ist man auch gut beraten, bei der akuten Pankreatitis dann diesen Weg zu gehen, auch als Patient oder als zuweisender Arzt.
Es gibt ja in diesem Zusammenhang der Faktor Zeit. Der ist einfach bei der akuten Pankreatitis sehr wichtig. Also Zeit heißt schnelle Diagnose und dann auch konsequente Therapie, die ja nicht ursächlich ist, sondern die ist erst einmal allgemein. Und das ist bei der Pankreatitis vor allem die hohe und schnelle Flüssigkeitsgabe. Die bestimmt darüber, ob es vielleicht dann doch leichter verläuft oder eben auch schwerer. Also insofern, mehr kann man im Übrigen auch initial gar nicht tun. Schmerztherapie, der Patient bleibt erstmal nüchtern und kriegt eine hohe Flüssigkeit über die Vene in einer bestimmten Zeit. Und das ist im Grunde genommen das, was man erst einmal tun kann und worüber man im Grunde genommen dann auch den Schweregrad durchaus nicht steuern kann, aber der darüber bestimmt, ob es dann eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung mit gutem oder eben mit nicht so gutem Ausgang wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch Klinikeinweisung so wichtig ist, weil das nur in der Klinik entsprechend erfolgen kann.
Ahmed, aber das ist für die Hörer jetzt total spannend, ja? Wenn du sagst, es soll rasch in die Klinik gehen und dann kommt eigentlich zunächst mal keine wirklich spezifische Therapie, sondern erstmal ganz viel Flüssigkeit. Wieso ist denn das der Fall? Wofür braucht es denn die viele Flüssigkeit und was ist für dich viel? Ist das jetzt ein Liter trinken oder reden wir von deutlich mehr?
Ja, das sind 3, 4, 5 Liter über die Vene in 24 bis 48 Stunden und das ist das Entscheidende, das kriegt man über normales Trinken ja nicht hin. Mal abgesehen davon, dass Patienten mit einer akuten Pankreatitis auch nicht in der Lage sind, so viel zu trinken, weil ne, der ganze Bauch ist in Aufruhr, ihnen ist übel, sie haben Bauchschmerzen. Also da geht im Grunde genommen nur die Therapie oder die Flüssigkeitsgabe über die Vene. Und das ist dann entscheidend und das kann eigentlich auch nur in der Klinik dann auch erfolgen. Mal abgesehen davon, dass, wie Jochen das ja gesagt hat, es kann ja schnell auch intensivpflichtig werden. Also der Verlauf der Bauchspeicheldrüsen dramatische Verläufe nehmen kann. Und das kann ich letztlich nur in der Klinik checken, die Patienten klinisch beobachten und dann eben auch darauf reagieren. Wir sagen auch grundsätzlich, man ist gar nicht im Grunde genommen, wir müssen ja auch in der Notaufnahme immer entscheiden, muss ein Patient auf die Intensivstation oder nicht. Da sind wir, was die Bauchspeicheldrüsenentzündung angeht, durchaus eher großzügiger, auch wenn ein Patient vielleicht in der Notaufnahme noch einen relativ stabilen Zustand zeigt, sind wir großzügiger in der Überwachung auf Intensivstation, weil erstens dort der Patient gut kontrolliert wird und wir auch die entsprechende Flüssigkeitsgabe dort auch besser steuern können. Und das gilt insbesondere, ja, es hängt dann immer ab, ist es ein junger Patient, ist es ein älterer Patient, aber da sind wir schon relativ großzügig, was die Intensivtherapie und Überwachung angeht.
Das heißt, wir sind in der Therapie in der initialen Phase mal so ein bisschen unspezifisch, weil wir auch noch gar nicht wissen, was die Ursache ist. Wann wollen wir denn die Ursache rauskriegen? Jochen, was sind denn die potenziellen Ursachen und wie komme ich der Sache so ein bisschen näher?
Also das ist, glaube ich, die wichtigste Frage überhaupt und das haben wir auch in unserer Umfrage unter den Kliniken gesehen, dass es da durchaus immer wieder diagnostische Lücken gibt. Die wichtigsten Ursachen sind Alkohol und Gallensteine. Das sind mit Abstand die häufigsten Ursachen. Und danach können wir relativ einfach gucken und das kann man auch bei der Aufnahme tun. Den Alkoholkonsum kann man erfragen. Meistens wird er nicht in der vollen Wahrheit genannt, aber man kriegt das schon ein bisschen raus. Und die Gallensteine, danach gucke ich im Ultraschall in der Notaufnahme, ob Gallensteine da sind und ob möglicherweise auch Laborwerte darauf hinweisen, dass Gallensteine als Auslöser eine Rolle gespielt haben können. Viele glauben, damit ist dann auch schon Schluss. Das ist aber nicht so. Es gibt eben auch andere Erkrankungen, die gar nicht so selten sind. Zum Beispiel ist die Fettstoffwechselstörung oder eine Fettstoffwechselstörung die dritthäufigste Ursache dafür. Das ist die Hypertriglyceridämie. Nicht die Hypercholesterinämie, die ist für die Gefäße und alle diese Dinge zuständig, aber die Hypertriglyceridämie ist die dritthäufigste Ursache der akuten Pankreatitis und das wird oft nicht mitbestimmt. Das sollte man aber bei der Aufnahme im Krankenhaus gleich mitbestimmen, weil uns auch hohe Werte sagen nicht nur, dass das die mögliche Ursache ist, sondern dass die auch mit einem schweren Verlauf assoziiert sind. Ja, die haben eine deutlich schlechtere Prognose als zum Beispiel eine Gallenstein-Pankreatitis oder eine alkoholische akute Pankreatitis. Das ist ganz wichtig, dass man das tut. Hyperkalzämie kann auch nochmal ein Problem sein, sollte man auch in der Notaufnahme mitbestimmen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar seltene Ursachen, die vielleicht der Spezialist dann auf dem Radar haben sollte. Aber uns ist es ganz wichtig und deshalb haben wir diese Untersuchung auch gemacht, die erhöhten Fette. Darauf muss man achten, die Triglyceride, dass man die nicht übersieht, weil das ja letztendlich auch etwas ist, was man gut behandeln kann. Und bei der akuten Pankreatitis geht es auch darum, den nächsten Schub, wenn es ausgeheilt ist, zu verhindern. Dafür möglichst Sorge zu tragen, dass das ein einmaliges Ereignis im Leben der Patienten bleibt und sich nicht eines Tages wiederholt. Darum müssen wir danach gucken und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch Patienten, die mal so etwas gehabt haben, sollten sich vielleicht auch im Nachhinein nochmal fragen, sind alle diese Dinge bei mir wirklich ausgeschlossen worden oder gibt es da vielleicht das eine oder andere Versäumnis?
Das finde ich jetzt total spannend, weil wenn die Ursachen sozusagen Alkohol sind häufig, ja, gut, das weiß ich, das ist ja irgendwie so ein bisschen selbstverschuldet. Ja, das nächste, sagtest du, sind Gallensteine. Gallensteine sieht man dann im Ultraschall, das ist ja Routine bei der Aufnahme im Krankenhaus. Da kann man dann eine Lösung finden. Und dann habe ich sozusagen diese erhöhten Fette. Da ist doch mal interessant, wie machen denn diese erhöhten Fette die Entzündung der Bauchspeicheldrüse und wenn das bei mir die Ursache ist, was ist denn dann die Behandlung?
Also die Behandlung, es gibt bei entsprechenden familiär bedingten Erhöhung der Triglyceride ganz spezielle Medikamente, die, wenn so eine genetische Grunderkrankung die Ursache ist, dieser erhöhten Triglyceride vorliegt, dann durch eine spezifische Therapie eine deutliche Senkung der Triglyceride erreicht werden kann. Um dann, und das haben sehr gut die Studien gezeigt, kann dann die Häufigkeit der wiederkehrenden oder der erneuten Bauchspeicheldrüsenentzündung deutlich reduziert werden. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, genau diesen Faktor auch mitzudetektieren, weil wir hier wirklich, du hattest gesagt, Gallenblasensteine, muss die Gallenblase raus, Alkohol, muss der Alkohol weg, aber Triglyceride, da gibt es einfach eine spezifische Therapie. Wenn dann die Diagnose steht, kann ich die auch machen und den Patienten vor weiteren Pankreatitiden, also Bauchspeicheldrüsenentzündung, schützen.
Jetzt haben wir sozusagen eine schwere Erkrankung, wo man relativ rasch ins Krankenhaus möchte, wo die Therapie erstmal unspezifisch ist mit viel Flüssigkeit, wenig Essen und ein bisschen Schmerztherapie. Dann liegt man im Krankenhaus, weil es ja lebensbedrohlich ist. Was definiert nun eigentlich im weiteren Verlauf, ob ich es überlebe, ob ich es nicht überlebe und wenn ich es überlebe, welchen Schaden ich davon trage oder komme ich da wieder ganz raus? Was definiert mir das? Habe ich da irgendwelche prognostischen Faktoren?
Ja, die hat man schon in der akuten Phase, also die ersten paar Tage, ist es das Auftreten von Organversagen, Lungenfunktionsstörung, Nierenfunktionsstörung. Das sind so die Hauptdinge, die die Sterblichkeit dann bestimmen. Wenn ein Organversagen länger als 48 Stunden anhält, also eine Einschränkung der Nierenfunktion, der Atemfunktion, dann ist die Prognose relativ schlecht. Wenn ich diese akute Phase überwunden habe, dann kommt nochmal eine Phase, so nach 14 Tage etwa, dass sich möglicherweise abgestorbenes Bauchspeicheldrüsengewebe, sogenannte Nekrosen, infizieren können. Und das ist ganz charakteristisch. Die Patienten haben sich dann erholt, sie sind vielleicht wieder auf der Station und auf einmal geht es denen wieder schlechter. Sie fiebern vielleicht dabei, Bauchschmerzen, bestimmte Funktionen werden wieder schlechter. Dann muss man daran denken, dass sich abgestorbenes Pankreasgewebe infiziert hat und dieses abgestorbene Pankreasgewebe, das kann man dann ganz gut behandeln. Man muss es eben diagnostizieren, Ultraschall, Computertomographie. Dann gibt es elegante Verfahren, zum Beispiel endoskopisch, diese tatsächlich effektiv zu behandeln. Und gerade für solche Dinge gehören die Patienten eben auch in eine spezielle Klinik, die das können und die das anbieten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer auf dem Radar hat. Also akut ist es das Organversagen und in der zweiten Phase die infizierten Nekrosen, die darüber bestimmen, überlebe ich das oder überlebe ich das nicht.
Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist auch, wenn die Patienten das dann überleben, was sie ja auch mittlerweile durch unsere konsequenten Therapien, du hast ja die endoskopischen Eingriffe genannt, auch häufig tun, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also die Sterblichkeit der Bauchspeicheldrüsenentzündung ist schon in den letzten Dekaden durch unsere Therapien, konsequenten Therapien auch deutlich zurückgegangen. Aber wenn sie das natürlich überstehen und gerade so eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung, dann muss man, wenn der Patient dann entlassen wird, auch immer danach schauen, im Nachgang, ist die Bauchspeicheldrüsenfunktion weiter gut oder gibt es eben im Rahmen letztlich der stattgehabten Entzündung auf einmal eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse? Und das sind dann Patienten, die dann einfach auch die Bauchspeicheldrüsenenzyme ersetzt bekommen müssen durch entsprechende Therapien. Das wird dann häufig vergessen oder da nicht drauf geachtet und insofern, das muss man im Hinterkopf haben. Und die Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse äußert sich halt in Durchfall und Blähungen und Gewichtsverlust. Das nur nochmal so als Bypass, als Hinweis nach so einer Entzündung, dass man diese Patienten auch im Auge behalten muss.
Wir haben ja vorhin unter den Ursachen und den Auslösern so den Alkohol, die Gallensteine und die Blutfette berichtet. Tabakrauchen ist doch im Prinzip auch noch eigentlich ein auslösender Faktor oder ein Risikofaktor. Und Diabetes vom Typ 2 ist im Prinzip auch noch einer. Wie oft fragt ihr denn nach Medikamenten als Auslösern in der Situation oder ist es aus eurer Sicht nicht so vordringlich?
Und das ist schon wichtig. Also es gibt schon Medikamente, die Bauchspeicheldrüsenentzündung auslösen können, beispielsweise Azathioprin, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Da muss man schon dran denken und die Medikamentenanamnese gehört definitiv dazu. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer am Anfang einmal zurechtlegt, die häufigsten Ursachen abfragt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zwei Ursachen gleichzeitig hat, ist jetzt mal nicht so groß. Das ist wie mit 6 richtig im Lotto. Das kommt auch vor, ist aber relativ unwahrscheinlich, so dass man das abhakt. Und wenn ich das gemacht habe, Alkohol, Gallensteine, Triglyceride, vielleicht Calcium noch, dann bleiben immer noch ein paar Prozent Menschen über, die keins von diesen vier Ursachen tatsächlich haben. Und da geht es dann darum zu gucken, gibt es noch andere Medikamente, gibt es Autoimmunerkrankungen, gibt es Infektionen, ja, um nur mal Mumps oder so etwas zu nennen. Also es gibt wirklich noch Ursachen, die da sind und es bleibt doch eine kleine Gruppe von Menschen übrig, die in diese Gruppe der hereditären Pankreatitis, also die einen genetischen Defekt haben, der zur Zerstörung oder zum Angriff auf die Bauchspeicheldrüse führt. Das ist das Spektrum, was man dann abklärt. Und es ist einfach wichtig zu wissen, was die auslösende Ursache ist, damit das Management danach richtig funktioniert, um die Menschen vor dieser lebensbedrohlichen oder potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung für die Zukunft zu bewahren, sofern das geht.
Jetzt haben wir, glaube ich, einiges zusammengefasst. Achmed, wenn der Mensch mit ganz, ganz starken Bauchschmerzen und einem, nennen wir es mal, Gummibauch beim Hausarzt auftaucht, was haben wir heute erarbeitet, was wir bedenken sollen? Was ist deine Take-Home-Message?
Na, wichtig ist, wenn wir dann noch die Lipase bestimmt und die ist hoch, dann geht's in die Klinik. Und wenn die Lipase nicht erhöht ist im Übrigen und der Bauch ist gummiartig und schlimm, dann gehört er natürlich auch in die Klinik. Aber wir haben ja heute über die Bauchspeicheldrüsenentzündung gesprochen, die ein potenziell lebensbedrohliche Erkrankung ist. Das heißt, wir streben immer die Klinikeinweisung an. Wir machen eher eine unspezifische Therapie am Anfang. Das ist klar, mit Flüssigkeitsgabe, vielleicht erstmal 2-3 Tage Nahrungskarenz, aber mittlerweile fängt man auch schnell wieder mit der oralen Ernährung an. Und dann machen wir Ursachenforschung. Und die ist ja ganz wichtig, weil wir wollen natürlich wissen, warum hat sich die Bauchspeicheldrüsenentzündung eingestellt, damit wir dann auch weitere Entzündungen verhindern. Und du hattest ja schon auch genannt, Alkohol ist natürlich eine der häufigeren Ursachen, dann Gallensteine und häufig eher unterschätzt, aber in der Häufigkeit trotzdem an dritter Stelle. Das ist eine Erhöhung der Blutfette und hier vor allem die Triglyceride zu nennen. Warum ist es so wichtig? Ja, beim Alkohol kann ich natürlich die Abstinenz, zumindest mal empfehlen wir die natürlich, bei der Gallenblasensteine kann ich die Gallenblasenentfernung dem Patienten empfehlen und bei den erhöhten Blutfetten, Triglyceriden, wenn sie denn vorliegt und ich das im Grunde genommen auch eine genetische Komponente dabei ist, dann gibt es hier spezifische Therapien, die wir heute ansetzen, um dann eben weitere Bauchspeicheldrüsenentzündung zu verhindern.
Prima, das war's heute wieder mit der Verdauungscouch. Unser Thema war die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung und Ahmed hat es exzellent zusammengefasst und mindestens mitnehmen, Finger weg von Alkohol und Nikotin. Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffen, dass ihr viel Neues erfahren habt für die eigene Gesundheit und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.